So. Wenn ihr macht, was ihr soll, ne? Dann kriegt ihr, was ihr verdient habt. Natürlich nur Gutes. Wer hat schon an irgendwas anderes gedacht? Ich möchte euch natürlich erstmal, ne, nach Spartan Race und ähnlichen Verrücktheiten jetzt bei der christlichen Variante des Ganzen begrüßen. Wir nennen das Ganze jetzt mal Schwitzen für Jesus. Und der Computer überlegt immer noch. Also ich habe es beim Lobpreis schon ganz gut hingekriegt. Ihr habt ein wenig geschwächelt, habe ich gesehen. Wir waren gestern als ganze Familie zu einer Hochzeit eingeladen. Und was gibt's über Hochzeiten zu wissen? Ganz klar, ne? In der Bibel steht dazu, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und er hat Wohlgefallen vor Gott gefunden. Ist so ziemlich das Wichtigste, was man dazu wissen muss. Es gibt keine Servietten am Predigtpult, das ist aber sehr ärgerlich. Und dann hatten wir letzte Woche ja Taufe und Gemeindeaufnahme an der Kieswisch. Und ich möchte es fast mal biblisch sagen, wer seinen Weg in die Gemeinde gefunden hat, herzlichen Dank, oh, super, jetzt aber, der hat etwas Gutes gefunden. Und der hat auf jeden Fall Wohlgefallen vor Gott gefunden, ihr Lieben. In unsere Gemeinde kann ja jeder Mensch so als Gast kommen, ne? Und das kann man auch ziemlich lang. Und dann gibt es trotzdem, obwohl man hier als Gast sein kann und einfach die Füße stillhalten kann, man kann sich reinhocken, kann den Gottesdienst anhören, kann sich den Lobpreis anhören, kann im Lobpreis sogar mitsingen, ohne Aufpreis. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die wollen in diese Gemeinde rein. Man kann sich's kaum vorstellen. Schau. Da übt schon jemand für später. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir Taufe haben. Aber die grundsätzliche Taufthematik ist heute nicht mein Thema. Worum es mir heute geht, darum geht es mir schon seit 20 Jahren. Mir geht es um den Ort Gemeinde. Wir machen ja gerade unsere Räumlichkeiten hübsch. Da steht Teppich rum, der noch nicht liegt. Stehender Teppich, wie klingt denn das? Ja, das ist immer einer, der auf der faulen Haut liegen darf. Aber bei allem Geld, bei aller Zeit, bei aller Mühe, die wir da investieren, Gemeinde ist nicht das, was man in Stein irgendwo an irgendeinem Ort rumstehen hat. Und was, wenn Bomben fliegen, dann auch kaputt gehen kann. Gemeinde ist das, was Menschen draus machen. Jesus sagt selber, Gemeinde, das ist das, wo die Bausteine lebendig sind. Das ist das, was ich aufbauen muss, weil wenn ich es nicht aufbaue, wird es nichts. Ohne Jesus können wir hier völlig verloren gehen. Hätten wir Jesus nicht, hätten wir keine Gemeinde, wäre es echt schade. Ich finde Gemeinde cool. Lebendige Bausteine. Jeder bringt seine Gaben ein und seine Fähigkeiten. Und in der Gemeinde, also nicht im Unternehmen, in einem Unternehmen ist es ganz anders, aber in einer Gemeinde ist alles auf Ergänzung ausgelegt. Niemand kann alles und keiner kann nichts. Und die jeweilige vor Ort vorhandene Mischung, die hat immer schon Gott ausgeguckt. Ich finde es total genial. Da gibt es dann irgendjemand, der kann das und das ganz besonders gut. Und der bringt es dann da ein. Und so wie der es kann, kann das halt kein anderer. Das ist doch genial. Und dann stellt Gott noch jemand anderes dazu, der kann was komplett anderes. Was komplett anderes. Und das kann der saugut. Und der macht dann in der gleichen Gemeinde mit. Und am Schluss wirkt der eine und der andere und am Schluss wird es richtig gut. Wer in einer Gemeinde ist, der ist nie mehr alleine, wenn er das nicht wünscht. Eine meiner Nichten ist nach München gezogen, ganz viele meiner Nichten sind nach Süden gezogen, das muss man schon sagen. Aber eine ist direkt nach München gezogen, weil sie dort arbeiten will und das macht sie ganz gut und sie macht einen sehr wichtigen Job. Und München ist ja das typische Pflaster für so Bevölkerungszuwachs aus ländlichem Raum. Wenn man zum Beispiel bei der Polizei arbeitet, dann kann man direkt vor der Nase, vor seinem Hühnerhaufen, Kuhhaufen, sonst was Haufen arbeiten. Oder man kann mit Sondersalär nach München gehen, mehr Kohle einstreichen und irgendwann, wenn man ganz viel Geld verdient hat, zurück aufs Land kommen und sich für den riesigen Haufen Berg Geld, den man da in München verdient hat, dann ohne Kredit ein Haus kaufen. Kann man alles machen. Also nach München gehen ist rein wirtschaftlich durchaus attraktiv. Was aber blöd ist, wenn man frisch nach München kommt, was ist dann? Da kenne ich ja kein Schwein und eine Kuh kenne ich auch nicht. Ist halt blöd, ne? Wie man es macht, macht man es falsch. Aber sie hat sich entschieden, dahin zu gehen nach München. Warum? Weil der Job, den sie da gemacht hat, hat sie erst als Praktikum gemacht und als sie gemerkt hat, boah, das ist ja voll genial, da muss ich bleiben. So. Und dann hat sie da mit Leuten zu tun, die halt auch alle so wie die Söldner nach München kommen, einen Haufen Geld verdienen wollen und irgendwann wieder heim. Und die sind alle ganz neidisch auf sie. Warum? Wie kann man denn auf sie schon neidisch sein? Natürlich kann man auf sie neidisch sein. Warum? Sie ist gekommen nach München, hat sich eine Gemeinde gesucht, hatte sofort Bekannte und relativ bald schon Freunde. Wenn man in einer Gemeinde ist, ist man nie mehr allein, wenn man das nicht wünscht. Die anderen, die kreuchen da immer noch rum, die können mit dem Glauben nichts anfangen. Und deswegen sind sie immer noch arme, kleine, einsame Schweinchen. Also ihr seht schon, ich bin heute voll in der Landwirtschaft. Ich finde es schade, weil ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe mal irgendwann eine Ausbildung in Nürnberg gemacht, da bin ich dann in ein Ausbildungsheim gezogen, weil der Weg nach Hause so weit war. Und dann bin ich da allein geblieben und es war einfach fürchterlich. Das Einzige, was ich machen durfte irgendwann, haben sie eine Ausbildungsheim-Band gegründet und ich sollte da Bass spielen. Dann musste ich Sachen nachspielen, die mir gar nicht so unbedingt gefallen haben. Die waren mir alle zu lasch. Aber ich habe wenigstens Bass gespielt und bin dann immer heimgekommen und habe dann bei meiner echten Band gespielt. Das war gleich ein anderes Leben. Aber ich habe im Endeffekt immer nur fürs Wochenende gelebt und die 5 Tage habe ich irgendwie nur überlebt. Und das ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache, oder? So, also, wenn man irgendwo nach sonst wohin kommt und da gibt's eine Gemeinde, dann kann man sich als Christ dieser Gemeinde anschließen, dann ist man nicht mehr allein. Kann sofort ein soziales Netzwerk entwickeln. Und meine Nichte hat inzwischen ein richtig schönes Netzwerk an Freunden dort. Gemeinde ist ein Ort für Gemeinschaft. Die Verbindung zu Jesus verbindet die Menschen. Sich unter der Woche in einer kleinen Gruppe zu treffen, ich hoffe, es gibt ganz viele bald wieder, oder sich am Sonntag zum Gottesdienst zu treffen, oder zur Taufe an der Kieswisch zu treffen, das verbindet Menschen. Gemeinde ist ein Ort zum Dienen. Jesus hat alles gegeben, vorher in seinem Leben, 3,5 Jahre instant. Und davor hat er auch schon einiges gucken lassen, wenn ich mir vorstelle, er bleibt einfach im Tempel, seine Eltern wissen nicht genau, wo er ist. Und der sagt, ja, also Leute, Ich war da, wo ich sein muss. Was gibt's denn da zu diskutieren? Das musst du als Zwölfjähriger erstmal raushauen. Jesus ist halt einfach cool, ne? Okay. Jesus lebt uns also was vor und dann hat er alles gegeben mit seinem Opfertod und noch mehr eigentlich mit der Auferstehung. Weil Opfertod gibt's ganz oft. Irgendwelche Sektenführer opfertoden sich oder sie meinen, alle anderen Pappnasen in den Tod schicken zu müssen. Jesus sagt, nee, Tod, nee, mach ich. Den Job übernehme ich. Und ich sage euch eins, und ich weiß, ihr könnt es gerade nicht so richtig gut verstehen, aber ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und dann redet er es nicht nur. Das ist der Unterschied zwischen Götze und Gott. Er macht's auch noch. Er macht's auch noch. Und er sucht sich extra Frauen als Zeugen, weil man die damals als Zeugen nur unter erhöhten Schwierigkeiten als Zeugen hat einsetzen können, damit er es halt so richtig macht. So, da hat er uns einiges vorgemacht, ihr Lieben. Und dann ist die Frage, welche Konsequenz hat es denn für uns? Und ich sage, in der Gemeinde hast du als erlöster Mensch die Möglichkeit, anderen Menschen zu dienen, ihnen Gutes zu tun, sie mit deinen Gaben zu segnen, ihnen mit deiner Stärke eine Ergänzung zu sein. Gemeinde ist ein Ort, um dem Vater zu begegnen. Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, hat einen Vater und eine Mutter. Auch Männer sind Menschen und daher nicht perfekt. Nicht immer gelingt es den Männern, auch gute Väter zu sein. Manchmal auch nur partiell, aber jedenfalls gibt es da immer mal wegen Schwierigkeiten. Und deswegen gibt es ganz viele Menschen mit einem verbogenen Vaterbild. Aber in der Gemeinde kann man dem Vater begegnen, der unabhängig von menschlicher Unzulänglichkeit mit seiner ganzen Vaterliebe auf dich eingehen kann. Der Vater, dem kein anderer Vater was vormachen kann. Der Vater, der alle vorhandenen Vaterkonflikte in der Tiefe kennt und verstanden hat. Der Vater, der alle Verletzungen im Herzen heilen kann. Dem kann man hier begegnen. Gemeinde ist ein Ort, an dem man den Erlöser Jesus Christus groß machen kann im Lobpreis und ein Ort, an dem man zu einem neuen Leben in Jesus Christus durchdringen kann. Ein Ort, an dem das Evangelium, die gute Nachricht, im eigenen Leben zur Wirksamkeit kommen soll. Wer das so richtig in der Tiefe begriffen hat, weiß, was es bedeutet, zur von Jesus erlösten Schar zu gehören, der muss mit seiner Freude ja irgendwo hin. Und in einer Gemeinde ist er da gut dabei. Dafür wurde der Lobpreis erfunden. Und wer es schon mal zu Hause ausprobiert hat, Lobpreis zu Hause vom CD-Player und dann dazu im Vergleich Lobpreis live mit der ganzen Gemeinde, das ist ein deutlicher Unterschied. Gott hat die Menschen nämlich so angelegt, dass sie im gemeinsamen Lobpreis eine tiefere Erfahrung machen können, als wenn sie das zu Hause aus der Konserve holen und irgendwie versuchen, zu Gott durchzudringen. Das heißt nicht, dass das komplett chancenlos ist, aber das heißt für mich ganz klar, in der Gemeinde geht alles ein bisschen leichter. Da geht es flutsch und du bist mit Gott verbunden, wenn du das willst. Daheme manchmal ein bisschen Kampf. Gemeinde ist ein Ort, an dem der Heilige Geist zur vollen Wirkung kommen kann. Der Heilige Geist ist unser Anwalt, uns zur Seite gestellt. Und mit ihm ist es möglich, die Bibel auszulegen, weil der Heilige Geist nämlich den Job hat, uns die Schrift auszulegen und uns in die komplette Erkenntnis kommen zu lassen. Auch die Sündenerkenntnis, wenn man so Storys hört, da war ich im Flugzeug und dann saß ich neben einer Frau, habe die ganze Zeit nichts gesagt. Dann ist die auf einmal aufgestanden und hat zu mir gesagt, sind Sie Pfarrer? Mir fallen neben Ihnen sitzend meine ganzen Sünden ein. Dann liegt es nicht an der Person, die da im Flugzeug sitzt, sondern es liegt am Heiligen Geist, der die Person, die da im Flugzeug sitzt, gebraucht, dass jemand, dem er Sündenerkenntnis geben kann, nicht einfach nur Sündenerkenntnis hat, sondern auch noch durchbricht zu Jesus. Weil, ne, stehst irgendwo und denkst, ja, das war alles nicht so richtig optimal. Kannst ja nichts damit anfangen. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich habe erkannt, das war falsch und das war falsch und das war auch nicht richtig. Und dann war halt dieser Pastor da und hat die Frau zu Jesus geführt. Aber das war nicht Kraft seiner Wassersuppe, sondern er war ja nur das Tool, das benutzt worden ist. Das war der Heilige Geist, der da gewirkt hat. Auch die Sicherheit, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erlöste sind, dass es in unserem Herzen fest ist, das macht einer. Das macht der Heilige Geist. Das macht kein anderer. In der Gemeinde kann man zum Beispiel dann, wenn die Leute erstmal da sind, wenn sie getauft sind, wenn sie denken, jetzt habe ich alles geschafft, ich habe den Optimalstatus erreicht, dann kann man ihnen sagen, es gibt noch einen optimaler Status. Es gibt nämlich noch die Taufe in den Heiligen Geist. Dann kann man auf einmal in Sprachen beten und betet auf jeden Fall das Richtige und kann sich selbst damit erbauen und. Und diese Sprache ist vom Teufel nicht zu verstehen. Ach was. Alles das macht der Heilige Geist, ihr lieben Leute. Ich weiß gar nicht, warum der so unterbelichtet gewesen ist, ganz viele Jahrhunderte in der Kirchengeschichte. Ich kann es nicht verstehen. Für die Verteilung von Geistesgaben ist der Heilige Geist der Chef. Der sagt, du kriegst das und das kriegst du nicht. Das kriegt nämlich der andere. Weil der muss dann damit umgehen und ich habe das Gefühl, der hat die Schulterbreite erreicht, wo er damit umgehen kann. Mit Gaben umgehen und sie einsetzen, ist nämlich auch so eine Geschichte. Nein, ich traue mich das jetzt nicht. Das ist mir alles viel zu heikel. Dann nützt es nicht viel, wenn der Heilige Geist dir die Atomgranaten über Genialgabe gegeben hat und du setzt sie nicht ein. Kann doch nicht sein. Und was sich reimt, ist wahr. Laut Pomode. Ihr lieben Leute. Also der Heilige Geist, der macht echt ganz schön viele crazy Sachen. Wenn man zum Beispiel im Lobpreis ist und auf einmal kommt ein Reden Gottes, eine Prophetie. Ja, wer macht denn das? Das macht der Heilige Geist. Also das ist schon mal ziemlich cool, finde ich. Gemeinde ist ein Ort, der leider auch nicht perfekt macht. Aber an dem man zumindest mit ein bisschen Gespür erfahren kann, welches in der gegebenen Situation weise und im Sinne Gottes ist oder vielleicht nicht ganz so weise und nicht im Sinne Gottes. Das kann man schon rauskriegen. Hass, Ablehnung, ich muss mal nachladen. Hass, Ablehnung und Mobbing oder üble Nachrede sollten in der Gemeinde nicht vorkommen. Wer solche Dinge weiter pflegt und kultiviert, wird im Reich Gottes nicht glücklich werden. Unser eigenes Handeln entscheidet, ob unser Christenlicht hell erleuchtet oder duster vor sich hin flackert. auch das Dulden und Mitmachen von so düsteren Dingen wie Hass und Mobbing wird uns eher von Jesus wegbringen als zu Jesus hin. Deswegen haben wir hier auch ganz viele Leute, die merken, wenn du in irgendeiner Form eventuell in die düstere Ecke abdriftest, dann können die dir sagen, hey, denk mal nach, McFly, oder wie auch immer du heißt. Deshalb gibt's Gemeinde, auch für diese Korrektur. Wir machen nämlich nicht alles richtig. Wir versuchen das natürlich jeden Morgen, stehen wir auf und sagen, Jesus, lass es mich heute richtig machen. Und dann klappt's auch zu 98% und für die anderen 2% habt ihr die Leute in der Gemeinde. Da findet man Menschen, die einen durch jede Situation durchbegleiten. Menschen, die man sich vielleicht sogar zum Teil zum Vorbild nehmen kann. Wenn man aber dann einer des Apollos ist oder sonst irgendwie, ihr Lieben, lasst uns lieber einer des Jesus sein. Ich glaube, da sind wir besser dabei. Das ist ein wenig wie bei meinen Betreuten. Die werden immer selbst entscheiden, von wem sie sich was sagen lassen. Man kann mit der allertollsten Liebe in diese Menschen hineinreden. Ob sie die Antenne scharf stellen und auf Empfang gehen, entscheiden die. Da können wir nichts machen. Und du kannst Menschen mit Engelszungen beplaudern und es kann dabei nichts rauskommen. Und manchmal kannst du vielleicht sogar einen fuchtigen Brüller loswerden und der schockiert die Leute so sehr, dass sie aufwachen und ihr Verhalten verändern. Das war aber dann eher vom Heiligen Geist, wenn man mal so einen Brüller loswerden lassen muss. In der Gemeinde gehe ich davon aus, dass der größte Teil der anwesenden Menschen andere zu guten Dingen motivieren will. Da finde ich den Umgang vom König David wegen dem Mephibosheth ja echt vorbildlich. Die einzige Bibelstelle, die ich heute mal schmettern möchte. Da steht im 2. Samuel Kapitel 9 Vers 3: Ich möchte Mephibosheth Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Das ist doch ein cooler Satz. Der Mephibosheth war als Kind auf der Flucht bei einem Angriff von der Amme runtergefallen und hat sich die Beine gebrochen und konnte deswegen nicht mehr gescheit laufen. War aber der einzige und letzte überlebende Nachkomme von Saul und von Jonathan. Also sprich, Saul, Vater von Jonathan, Jonathan, Vater von Mephibosheth. Und weil alle anderen, die gehen konnten, ja in diese eine Schlacht mit inbegriffen waren, sind die alle weggemetzelt worden. Relativ blutig. Wir kriegen das ja nur selten so wahnsinnig direkt mit. Und dann sucht der David aktiv nach diesem einen letzten Nachkommen von seinem Freund Jonathan und hat den mit Ehre überschüttet, hat eine bei ihm essen lassen und hat eine Versorgung zukommen lassen und hat organisiert, wie denn die Felder, die für seine Versorgung nötig sind, bewirtschaftet werden, wenn er das selber doch gar nicht machen kann. War echt cool. Aber das ist doch einmal eine coole Herangehensweise. Ich möchte irgendwem was Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Das ist doch einmal ein Motiv. Echt cool. Und über solche Dinge, wenn wir die umsetzen, da freut sich Jesus, glaube ich. Aber in der Gemeinde gibt es natürlich auch manchmal die Leute, die meinen, alles besser zu wissen, sich unterschätzt fühlen, nicht beachtet werden, glauben, dass sie nicht beachtet werden. Und dann hörst du mal so Sätze. Und wenn das alles nicht anders wird, dann verlasse ich die Gemeinde und suche mir eine bessere oder ich gründe meine eigene. Herzlichen Glückwunsch, sage ich da bloß, ihr Lieben. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht, aber man kann dem natürlich schon ziemlich nahe kommen und manche Gemeinde kommt dem Optimum an der Stelle nahe und manche woanders. Wer aber behauptet, es wäre so leicht, eine Gemeinde zu gründen, der sollte mal mit denen sprechen, die hier schon mehr als 20 Jahre in Kulmbach Gemeinde gründen und aufrechterhalten. Wenn eine Gemeinde gegründet wird, dann gelingt es sowieso nur mit dem Segen Gottes. Haben wir den Segen Gottes nicht, können wir strampeln, wie wir wollen, dann wird's auch nichts. Manchmal wird's auch nichts wegen Kleinglauben, aber wenn der Segen Gottes fehlt, dann ist gar vorbei. Dann brauchen wir eigentlich uns nicht anstrengen. Und wenn man dann auch noch seine eigene Gemeinde gründen will, dann wird es erst recht nichts, weil da ist viel zu viel Ego, das dem Willen Jesu entgegensteht. Aber was auch diese Gemeinde zum Beispiel, diese Jesus-Live-Gemeinde, was die in den letzten 20 Jahren so an Rangerarbeit geleistet hat, das ist auch ohne den Segen Gottes nicht zu denken. Und das sind Dinge, die sollten wir uns wirklich einfach mal reinschaufeln in den Kopf. Da hat Gott einfach gesegnet. Und da waren wir zeitweise der größte Stamm. Und dann sind die Campplaner sind erstmal gekommen und haben gesagt, oh, jetzt kommen mal die Kulmbacher. Die müssen wir da in die Mitte rein pflanzen und dann müssen wir gucken, dass die anderen Stämme halbwegs drumherum noch Platz finden, weil die sind ja so viele. Wie soll denn sowas entstehen ohne den Segen Gottes, ihr lieben Leute? Wir waren zeitweise der größte Stamm. Und ohne Gott wäre das alles gar nicht wahr. Und auch hier ist einfach ein Haufen treuer Dienst drinne. Ohne den Segen Gottes nicht möglich, aber ohne den segnenden Dienst der einzelnen Leute, die dann das Ding rocken, auch nicht möglich. Als ich vor 30 Jahren ungefähr durch die Taufe in meine erste Gemeinde eingetreten bin, hat für mich ein abenteuerlicher Weg mit Jesus begonnen. Und immer wenn wir Taufe feiern, dann sehe ich da drin auch, dass wieder ein neues Leben beginnt, das sich jetzt endlich mit Hilfe von Jesus abenteuerlich entwickeln kann. Das ist total genial. Und getaufte Menschen, die sich im Reich Gottes einbringen, werden definitiv leichter Abenteuer erleben als die anderen. Die anderen erleben vielleicht eine ganz trostlose Situation. Ich habe gestern ein langes Gespräch gehabt mit einer Frau, die Krebs hatte. Und die hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt hätte, wenn ich nicht hätte beten können. Und es war so gut für mich, dass ich da nicht alleine dran war und dass ich mich an Gott wenden konnte. Und ich frage mich das heute. Wie kann man denn irgend so eine super Sondersituation überstehen, wenn man damit alleine konfrontiert ist? Wenn man da keinen allmächtigen Gott hat, dem man mal den ganzen Mist hinschütten kann. Und der sagt, ja, ich habe schon gesehen, das ist alles jetzt nur Mist, was du hingeschüttet hast. Aber ist okay, ich verstehe dich. Ich kenne doch deine Situation. Aber ich bin übrigens dabei. Und dann kannst du wieder ganz anders weitermachen. Genau kann man natürlich nicht sagen, was für Abenteuer so ein frischer Täufling, diese eine betreffende Person, was für Abenteuer die denn erleben wird. Aber ich gehe natürlich immer vom Besten aus. Warum? Weil ich den Hirten kenne, dem der Täufling folgen will. Jetzt bin ich deutlich über 50 Jahre alt und immer noch begeistert von dem, was Jesus seit seiner Auferstehung baut. Er ist der Bräutigam und seine Gemeinde ist die Braut. Und jeder, der Teil der Ortsgemeinde sein darf, sollte sich seines besonderen Herausgerufenseins bewusst sein. Die, die sich wegen Jesus versammelt haben, hießen nämlich irgendwann mal Ekklesia. Und Ekklesia heißt die Herausgerufenen. Das heißt, man hat ein normales Leben gehabt, dann ist man zu Jesus gekommen und dann ist man herausgerufen worden aus dem weltlichen Leben und durfte ein verändertes Leben weiterführen. Wir alle dürfen ein verändertes Leben weiterführen. Und wir dürfen zu Jesu Ehre in dieser Welt aktiv sein. Wir dürfen in jeder Situation uns fragen, was würde denn Jesus tun, wenn er in meiner Situation wäre? Und egal, welchen Platz du derzeit einnimmst, welche Verantwortung du aktuell trägst, du bist von Gott in diese Zeit und an diesen Ort und in diese Gemeinde gesetzt, um zum Segen zu sein.